Hallo Philipp.
Hallo Antonia, hörst du mich?
Ja, super gut. Meine Güte, point bist du. On point.
Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, wir sind natürlich immer noch weit voneinander entfernt. Wir sitzen nicht im selben Tonstudio. Ich bin in Brandenburg, du bist in Köln, für alle, die uns jetzt erst kennenlernen. Und es ist immer wieder aufregend, ob wir uns hören, ob unsere Internetverbindung hält, ob unser Telefonnetz zusammenbricht. Deswegen sind wir aufgeregt und froh, dass es funktioniert.
Auch süß, dass du Tonstudio sagst. Als hätten wir jemals für diesen Podcast in irgendeinem Tonstudio gesessen. Nein, wir sitzen zu Hause
das
bei uns.
Das ist aber ein Ziel, was man haben könnte.
Ja, ja.
So im gut zu vögeln Record Sound System Studio Köln Pochts oder so.
Irgendwann nee, aber das. Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Ziel gar nicht, weil ich hätte überhaupt keinen Bock, in einem Studio zu sitzen. Ich weiß nicht, für die Leute, die mit Film und Fernsehen und Ton und so nicht so viel am Hut haben. Man sitzt ja da in so einem wirklich abgeschotteten Raum. Es ist
in so einer Box.
Total dunkel, keine Atmosphäre. Also ich finde es so, muss ich sagen, viel schöner.
Ja, das stimmt. Du hast recht. Da kann man sich noch ein Käffchen machen.
Der Käffchen. Hier kann man auch die Sachen, die ich jedes Mal vergesse, die unsere Schatulle, kann man dann wieder zu sich holen.
Die würdest du dann nämlich wahrscheinlich einfach vergessen, ins Tonstudio mitzunehmen.
Ja, genau.
Und dann würde man da sitzen und dann müsstest du so tun, als würdest du in der Schatulle rumfummeln und dir irgendeinen Vogel ausdenken.
Ja.
Aber das machen wir nicht. Wir sind ja...
Wir sind real.
Wir sind real. So, also und wir haben vor allem...
Wir sind die Jenny from the block.
Die Don't Aufregung ist.
By the rocks that I got.
Antonia.
I'm still Jenny from the block. Sorry, es tut mir leid, dass ich das jetzt wieder machen musste. Ich weiß nicht, aber es kommt über mich.
Die Aufregung ist heute ja nochmal größer, weil geht schon gut los. Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute mal ein bisschen mehr on point sind.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das klappt. Ich meine, ich fand die ersten 2 Minuten 15 jetzt schon sehr on point, muss ich sagen. Aber. Deswegen, mal gucken. Also nicht, weil wir das Gefühl haben, dass die letzten 1-Stunden-Folgen langweilig waren, sondern einfach, weil es uns hilft, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Ne? Und die allererste Folge, wer sich erinnert, über den Lovely Stieglitz, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, die war eine halbe Stunde lang. Und über den.
Ich kann dir sagen, wie wir das gemacht haben.
Ja,
indem wir uns an unsere Abläufe, die wir vorab erarbeitet hatten, ich glaube, du hast sie sogar zusammengeschrieben, gehalten haben.
Ja, aber haben wir dann, bei einer Stundenfolge eigentlich auch meistens. Nur haben wir halt die...
Laissez-faire. Was aber auch nicht schlimmer ist, weil ehrlich gesagt, auch heute, wenn wir in the flow merken, ja, jetzt wollen wir aber hier noch, dann macht man eben ein bisschen länger. Niemand kann uns was sagen. Also ich meine,
aber ich fände es mal interessant, das hinzukriegen, ob man auch genauso viel gute Infos geballt in einer guten halben Stunde, sage ich jetzt mal so, an die Frau oder an den Mann bringt. So.
Absolut.
Deswegen ich bin nämlich aufgeregt auch deshalb, weil ich dachte über unseren Tagesvogel wissen wir wieder zu wenig und es gibt nicht so viel zu erzählen, aber es gibt natürlich total viel zu erzählen. Nein, weil es ist oft so, dass man denkt, ach ja, heute, letztes Mal die Ente, Stockente zum Beispiel, weißt du, und dann kommst du mit dem Ententanz um die Ecke und schon ist der Arsch ab. Und das war jetzt wieder so, und dann habe ich mir heute Morgen Gedanken gemacht, ist doch ganz schön viel wieder geworden. Aber bevor wir zum Tagesvogel kommen, um in der Struktur zu bleiben, müssen wir unseren Morgenreport machen. Und da wollte ich dich fragen, war heute schon irgendein Vogel auf deinem Balkon?
Naja, also ich habe ja meine Stadttauben, die auf meinem Balkon, ich habe alles schon versucht, aber sie sind, je mehr ich mich bemühe, da kein Futter irgendwie auf dem Boden liegen zu haben oder so, desto mehr Tauben werden es. Und sie sind, ich glaube, wirklich in Not. Und es tut mir auch irgendwie mega leid, aber sie haben jetzt schon es geschafft, sich an diesen Futterspender, ich habe so einen Stab, der hängt, das ist eigentlich für Singvögel, da haben die jetzt gelernt, sich draufzusetzen mit ihren großen Körpern und die Armen und krallen sich dann an diesen winzigen kleinen Stegen fest und kommen an das Futter dran. Also ja, und ich muss sie immer vertreiben, weil sie sonst hier zu, ich weiß nicht, 20 rumhängen. Ich glaube, die haben jetzt
Hunger bekommen. Und ich glaube, dazu muss man nochmal sagen, deinetwegen könnten sie ja ruhig zu 20 rumhängen. Es geht, glaube ich, eher um die Nachbarschaft, oder?
Genau, also die Nachbarschaft hatte sich ja beschwert, weil, das konnte ich auch verstehen, weil das Futter sozusagen durch die Gegend geschmissen wurde von den Tauben. Nee, wirklich, also es ist durch das Gefieder und den, ich weiß nicht, die Luft oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es durch die Gegend geschleudert von diesem Futterstab runter auf Kamelle. Den Hof.
Ja.
Und dann saßen irgendwann alle Tauben auf den anderen Balkonen und unten im Hof und niemand fand's gut. Und es gibt eben, wie gesagt, haben wir ja schon mal erwähnt, große Vorurteile gegen diese Vögel.
Das ist eigentlich das Hauptproblem, aber da müssen wir, wie gesagt, nochmal eine eigene Folge zu machen, vielleicht im Winter einfach. Und uns mal jemanden einladen, weil das ist wirklich so interessant, diese Vorurteile, die da herrschen. Und ich glaube auch, also immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die auch unseren Podcast total toll finden, die auch Vögel toll finden, da ist dann immer so, merkt man, okay, da wird dann unterschieden, ne? Zwischen einer Taube und einem Pirol oder so.
Ja, und ich muss auch zugeben, ehrlich, ich meine, man hat mich jetzt schon so weit, weil sie sind sehr laut und wie gesagt, zwei Jungvögel dabei, die dann dieses sehr hohe Geräusch die ganze Zeit machen und dann, also sie nerven mich langsam auch nicht, denk an, könnt ihr jetzt nicht endlich euch verpissen und so. Aber so ist es und das waren die ersten Vögel, die ich heute gesehen habe. Okay. Und da möchte ich eine ganz kurze Anekdote, die ist wirklich kurz. Ich möchte auch nicht, dass du darauf eingehst. Ich möchte sie nur erzählen kurz.
Aber zuhören kann ich kurz oder soll ich einfach kurz gehen?
Mach jetzt bitte kurz mal. Danke. Aber ich habe, mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten 3-4 Tagen vermehrt wieder Vögelchen habe singen hören. Und zwar waren das wahrscheinlich Rotkehlchen, würde ich sagen.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, mal drüber geredet und ich glaube, du hattest da auch gesagt, dass die im August so aussetzen oder sehr ruhig sind und dann aber wieder zum Winter hin so ein bisschen mehr anfangen. Und das habe ich in den letzten 3-4 Tagen höre ich wieder vermehrt Vögelchen singen, also Rotkehlchen hauptsächlich.
Das, ich denke, also ich soll da ja nicht drauf eingehen.
Ja.
Schön.
Das.
Nee. Also ich würde jetzt auch vermuten, dass das Rotkehlchen sind, weil es kann sein, dass sie ihre Reviere sozusagen jetzt neu besetzen. So, das über den Winter. Und Rotkehlchen ist ja einer der wenigen Singvögel, das auch im Winter ab und zu mal singt. Das hatten wir ja schon mal in unserer Folge mit dem Namen Rotkehlchen. Und deswegen glaube ich das auch, weil alles andere würde nicht so viel Sinn ergeben. Hier auf dem Land, kleine Überleitung, ist es nämlich echt krass still. Also wir haben ja keine Rotkehlchen hier, weil hier diese parkähnlichen Gärten und Hinterhöfe fehlen. Und es ist wirklich, also für mich ist jetzt, das ist die Überleitung zu meinem Morgenreport, wenn du erlaubst.
Ja.
Für mich ist wirklich, der Herbst ist da. Also gefühlt. Ich finde das nicht schlimm, ich finde, das ist eine tolle Jahreszeit. Ich finde es nur irre, wie schnell die Zeit vergeht. Und es ist wirklich sehr, sehr ruhig hier. Was man hört, sind die Stieglitze, weil die noch immer in Schwärmen in meinen Garten kommen und dort mit den Jungvögeln die Disteln, die Distelsamen fressen. Das ist toll, die piepsen. Also die piepsen so, die singen ja nicht wirklich. Mhm. Was man noch hört, und ich glaube, das ist die letzte Podcast-Folge, wo ich das sagen kann, mein Herz wird schwer, sind die Schwalben. Die sind nämlich gerade noch hier und Schwalben sind ja ziemlich pünktlich. Meine Oma hat immer gesagt, an Mariä Geburt ziehen die Schwalben fort. Mhm. Und Mariä Geburt für die KatholikInnen unter uns ist der 8. September. Also so genau sind die nicht, so katholisch sind die Schwalben nicht, aber ich habe die letzten Jahre darauf geachtet, wirklich immer so zwischen dem 8. und dem 12., 13. sind die dann auf einmal weg. Und das ist natürlich, ich bin immer schon hier, die sind jetzt echt alle noch da, aber an so einem Herbsthimmel und das ist echt so, ich sag immer so, nein, komm, bleib doch noch und so, aber ich weiß ja, dass sie wiederkommen und dass es denen richtig gut geht wahrscheinlich, wo sie hinfliegen, also die machen es ja richtig, aber es ist, wenn das nämlich dann weg ist, weil das ist auch so ein Geräusch, dieses Gezwitscher, dieses Schwalbengezwitscher und die sind so ja schön. Massig und wenn das auch weg ist, dann, dann bleibt nicht mehr viel, ehrlich gesagt, außer das, was ich heute Morgen wieder hörte und auch sehen durfte, die Kraniche.
Ja, und die wir ja bald, toll. Das können wir vielleicht in dieser Folge einmal anteasern.
Oh,
die
da wir können wir ja das bald, erste Mal.
Richtig, die wir bald zusammen Hand in Hand im Partnerlook mit den...
Hand in Hand geht immer noch nicht wegen Corona.
Ja, stimmt. Aber die wir bald zusammen sehen werden, weil ich den Philipp besuchen werde. Jetzt ist es raus, sehr bald schon. Und wir haben ja jetzt September. Ist ja auch irre, wie lange wir das jetzt schon machen hier. Und da werden wir einen Kranichausflug machen. Und da werden wir natürlich drüber berichten in unserer ersten Folge zusammen.
Boah, in der wir uns gegenüber sitzen. Ja. Das ist wirklich aufregend. Das ist auch lustig eigentlich. Die wird wahrscheinlich so 6 Stunden gehen. Aber gut.
Wie schön, wir machen einen Gutze-Vögeln-Marathon.
Ja, finde ich super.
Geil.
Wirklich, das ist bestimmt ganz aufregend. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Na, wir gucken mal. Was also ich zu den Kranichen sagen wollte, ist es wirklich natürlich bei aller Melancholie, dass jetzt der Pirol weg ist, dass der Kuckuck weg ist und all die ganzen Freundchen, die mich hier das Jahr über begleitet haben. Es ist, muss ich sagen, ein ganz persönliches Glück, dass ich hinten bei uns das Grundstück hinablaufen kann und dann bin ich auf so einem Feldweg und dann beginnen Äcker und da stehen einfach so 50 Kraniche. Und ich muss sagen, wenn ich das sehe, geht mein Herz auf. Und da sind auch viele Jungvögel dabei, die sind inzwischen so groß wie die alten, ganz süß, aber die sind noch so braun und haben noch nicht so diese puscheligen Schwanzfedern.
Ja.
Ganz niedlich, das zeigt mir auch, es war anscheinend ein ganz okayes Jahr, weil die letzten Jahre haben die Kraniche sehr unter der Trockenheit gelitten, weil die ja im sumpfigen Wald, also in so Auwäldern brüten und die waren alle trocken. Und mein Gefühl ist, es war dieses Jahr ein bisschen feuchter. Aber ist nur so ein Gefühl.
Ich hätte jetzt nicht gesagt, aber wenn die...
Vielleicht war es in Köln anders als hier. Also hier war es aber die letzten beiden Jahre auch unglaublich extrem trocken. Und jetzt war es vor allem im Juli und so war es durchwachsener und es hat mal, also ich merke es daran, dass wir einen riesen Garten haben, den wir gießen und wenn wir, wenn es regnet, dann müssen wir nicht gießen. Das bedeutet, ich habe mir das irgendwie schon so ein bisschen gemerkt. Aber gut, das war so, ist so mein Gefühl und es ist schön, dass die Kraniche da hinten sitzen. Die werden da auch wahrscheinlich in 2 Wochen, wenn du da bist, noch sitzen und...
Ach toll, da freue ich mich so.
Genau, die sammeln sich jetzt langsam und es gibt hier in der Nähe ein Teichgebiet, wo die dann abends immer hinfliegen und dort schlafen. Und ich denke mal, dass die da auch noch in einem Monat oder so sind, weil so richtig weg, wie wir ja wissen, sind die dann erst so im Ende Oktober, Anfang November.
Ach ja, ist doch super. Dann können wir ja wie geplant da unser Zelt aufstellen und da mit denen.
Genau. Und dann so endlich mit dem Handy mal so anständige Fotos und
richtig
Videos
machen. Richtig mit Blitz. Einfach mal mit Blitz.
Das finde ich gut.
Wunderschöne Sequenz werden wir
führen. Nee, aber, sehr gut.
Es ist doch auch eine schöne Überleitung zu unserem, heutigen Vogel, den Kiebitz.
Ja, der Kiebitz.
Der ja auch gewisse, ich sag mal, ähnliche Habitate bewohnt. Und
auf jeden Fall ähnlich feuchte, muss ich mal. Also der geht nicht in den Wald. Der geht nicht in den Wald. Aber der
geht da nicht
braucht.
Hin.
Nein, der geht nicht in den Wald. Der hat Angst im Dunkeln. Nein, aber du hast recht. Es ist auch ein Vogel, der die Feuchtigkeit liebt. Ein Wartvogel.
Ja.
Und wo ich ja früher mal dachte, sie heißen Wattvögel übrigens, als ich noch klein war.
Ach so, wusste ich nicht. Ich dachte bis heute, sie heißen Wattvögel.
Sie heißen noch Wartvögel, weil sie warten, nicht weil sie im Watt wohnen.
Ja du, hör mal, also soweit hatte ich mich damals, wie gesagt, bislang, das wollte ich auch eben ansprechen, der Kiebitz ist ein Vogel, mit dem ich aus meiner persönlichen Welt nicht viel, also ich kann daraus nicht viel ziehen, wie jetzt bei den Singvögeln, die wir hatten.
Okay.
Da ich in der Stadt aufgewachsen bin und in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, da sieht es für den Kiebitz mit am schlechtesten aus. Und deshalb kann ich jetzt gar nicht, ich hätte jetzt überhaupt nicht so viele Geschichten, was nicht heißt, dass ich jetzt nicht einen super geilen Podcast mit dir hier mache, aber das wollte ich nur sagen. Also ein Vogel, über den ich sehr gerne sehr viel mehr lernen will und das auch schon getan habe, weil er steht ja für sehr, sehr viel. Und, und darüber wollen wir uns auch unterhalten.
Genau.
Denke ich.
Das machen wir. Ja. Genau, auf jeden Fall. Nochmal kurz zu dem Stichwort Wartvögel. Also der Kiebitz gehört zu den Wartvögeln. Und ich habe als Kind gedacht, sie heißen Wattvögel. Was auch daher kommt, dass man natürlich im Watt viele Wartvögel antrifft. So, das dazu. Aber es kommt von warten, weil sie gerne durch das Wasser warten. Was wiederum dafür spricht oder was sehr viel über den eigentlichen Lebensraum aussagt, nämlich am besten, also am liebsten mag der Kiebitz und viele andere Wartvögel, wie zum Beispiel die Uferschnepfe, der große Brachvogel, andere Regenpfeifer, das sind so welche Rotschenkel, das sind Vögel, die damit in Verbindung stehen. Gerne am liebsten Wiesen, die feucht sind, also wo das Wasser nicht vernünftig abläuft, wo wirklich ganzjährig so riesige Pfützen sind. Aber in den Pfützen müssen sie stehen können und dadurch warten und dann entsprechende Insekten finden. Und wenn man mal sich jetzt überlegt und mal so in Gedanken durchs Land fährt, wo sieht man feuchte Wiesen?
Nirgendwo mehr.
Nirgendwo mehr. Also nee. Weil es ist ja de facto so, da haben wir schon mal drüber geredet, man sieht ja schon kaum noch Wiesen.
Ja.
Weil das Vieh ist in den letzten 10, 15, 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich viel mehr in die Ställe verlegt worden. Es gibt kaum noch Kühe auf den Weiden oder Wiesen und auch andere Tiere.
Ja.
So, das kann sich also jeder an einer Hand abzählen. Es gibt weniger Wiesen, das heißt, es gibt noch weniger feuchte Wiesen. Entsprechend schwer haben es die Wiesenvögel.
Genau. So. Mhm.
Nö.
Ja, und vielleicht auch noch jetzt im Allgemeinen kann man dazu auch sagen, die Landwirtschaft hat sich sehr verändert in den letzten 50 Jahren, wie du ja angesprochen hast. Und durch diese Veränderung, die ja immer mehr intensiviert wurde und auch immer mehr, ich sag mal, reingeholt wurde, unter Dach gebracht wurde, haben auch diese Vögel, die ja so einen ganz spezifischen eine ganz spezifische Lebensgrundlage brauchen, haben die ganz klar verloren. Es gibt eben Gewinner und Verlierer und der Kiebitz gehört eindeutig zum Verlierer, kann man so sagen.
Ja, ist einer der größten Verlierer.
Ja.
Also jetzt sind wir so voll ins Eingemachte gegangen.
Ja, warum nicht? Warum nicht?
Ja, aber es ist das, was, was einfach am wichtigsten ist dabei. Es ist einer der größten Verlierer, genau wie die anderen Wartvögel, auch viele dieser Wiesenvögel. Weil, also man muss dazu sagen, ursprünglich kommt der Kiebitz und auch andere in seiner Familie aus den Mooren und er hat sich durch die Trockenleerung der Moore, es gab ja vor allem in Norddeutschland, gab es viele Moore früher und sie wurden ja schon, ich weiß nicht wann, im Mittelalter, so zur Torfgewinnung und so, trockengelegt. Was aber ein langsamer Prozess war, weil die Menschen damals ja auch irgendwie, die konnten ja nicht innerhalb von einem Jahr alle Moore trockenlegen, dafür gab es nicht die Technik. Das heißt, der Vogel hat sich total gut angepasst und ist dann rüber auf die Wiesen. So, also erstmal ein großer Erfolg.
Ja.
Aber die Intensivierung der Landwirtschaft, also der nächste Einschnitt sozusagen in seiner Evolution, sage ich jetzt mal, die ging halt viel zu schnell. Also dass diese Wiesen und die feuchten Wiesen verschwanden oder sich verändert haben, ging einfach viel zu schnell. Und das war früher ein Allerweltsvogel, also Norddeutschland und Holland waren weltweit die größten, da waren die größten Kiebitzpopulationen. Also das war ein sehr, sehr häufiger, bekannter Vogel, also in der Landwirtschaft. Die Bauern kannten ihn, wenn der im Frühling zurückkam, das ist nämlich auch ein Zugvogel bei uns, hat man sich gefreut, weil er hat auch so ein, auch so einen Tanz, ne? Kennst du diesen Kiebitz-Tanz?
Ja, den habe ich gesehen. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, ein bisschen habe ich das als Video mir angeguckt.
Ja.
Und, sehr schön.
Und dieses Geräusch, und ich komme ja aus Niedersachsen und wir hatten tatsächlich, ich erinnere mich in meiner Kindheit, dass auf den Wiesen Kiebitze waren, nicht massenweise, aber es gab sie. Ich erinnere mich an dieses Geräusch, das löst bei mir auch gleich so eine Sehnsucht aus, dieser Ruf, den wir ja auch am Anfang dieser Folge gehört haben. Hast du ihn da? Dann können wir ihn nochmal hören.
Ja, den kann ich einmal abspielen.
Weil er ruft ja seinen Namen eigentlich. Also es gibt ja verschiedene, im Plattdeutschen sagt man ja auch Kiewit zu ihm. Und also
ich lass
man
mal
sagt
lassen.
Es, genau.
Also ich habe nicht viele gute Aufnahmen gefunden, aber da ist mir auch wieder bewusst geworden, als ich diesen Ruf gehört habe, dass der bei mir in Erinnerung keinen, also ich habe da keine Erinnerung dran. Ich kenne diesen Vogel wirklich nicht, weil ich bin sehr, ich sag mal, tonbezogen. Wenn ich etwas höre, dann kann ich eigentlich sagen, das kenne ich, aber das kenne ich wirklich nicht. Macht aber auch, wie gesagt, totalen
macht,
Sinn. Ne?
Macht überhaupt, macht erstens nichts und zweitens Sinn, weil es wirklich selbst, also ich glaube, in NRW gibt es welche. Ich habe auch gerade diesen Sommer noch auf einem Dreh im Münsterland, habe ich auch erzählt, welche gesehen.
Ja,
das ist aber dann ja auch wirklich ein anderes NRW als irgendwie Köln. Ne?
Genau, und, am Niederrhein gibt es
ein paar. Genau. Und gleichzeitig, ich war als Kind oder immer noch mit meiner Familie super viel in Holland im Urlaub und das ist immer noch ein typischer Vogel, den ich zusammen mit Austernfischer zum Beispiel voll mit diesem holländischen, mit diesem Marschland nennt man das ja, also ja. Verbinde und auch in Deutschland, also diese Wiesen, die oft auch aus Hochwasserschutz angelegt wurden und immer noch in Holland präsent sind, weil sie in Holland eine andere Funktion haben. Du kannst nicht in Holland, was ja unter dem Meeresspiegel liegt, zum Glück kannst du nicht dort irgendwie sagen, jo, wir brechen das um und bauen jetzt Mais an, was halt bei uns viel passiert ist. So.
Ja.
Deswegen gibt es dort eben diese Wartvögel auch immer noch, auch wenn sie da auch zurückgegangen sind. Und mit diesem Ruf verbinde ich total, total das. Also total diese tanzenden, diesen Balztanz des Kiebitzes, das ist fast so, wenn man das mal gesehen hat, vergisst man es auch nicht, weil der ist ja so groß wie eine Taube ungefähr, hat so ein, von oben so ein schillerndes Gefieder, also grün, lila kann man fast sagen, ja. Das sieht man aber eher von nahem und ein weißes Gesicht und diese Haube, so, aber er ist von unten eben weiß und wenn der fliegt, dann wackelt er so, er taumelt so extra. Damit das Weibchen eben so seine ganze Pracht erkennt.
Ach, das ist
und das ist einfach so, so niedlich. Und ich habe, wenn ich kurz da in die Literatur gehen darf, weil es gerade so schön passt, ich habe nämlich zu dem Kiebitztanz ein Gedicht von Hoffmann von Fallersleben.
Ach, wie schön.
Der übrigens auch, das habe ich recherchiert, der kommt aus der Nähe von Braunschweig, also auch aus Niedersachsen. Das bedeutet, dieser Vogel war ihm offenbar, also Lüneburger Heide, norddeutsches Tiefland, dieser Vogel war ihm offenbar vertraut.
Okay.
Das Gedicht heißt, der Kiebitz und die Kiebitzin, das Tanzen ist nicht jedermanns. So.
Okay. Leg
der
los.
Der Kiebitz und die Kiebitzin, die hatten beide einen Sinn. Sie fingen an zu tanzen. Sie hoben hurtig Bein um Bein und sprangen hoch im Sonnenschein. Das war ein lustig Tanzen. Die Jungfer Gans, die sah es an, was andere können, ich auch kann, und fing auch an zu tanzen. Ei, Jungfer Gans, was fällt dir ein? Du brichst am Ende noch ein Bein mit deinem fetten Ranzen. Die Gans, die stolpert übern Stein und purzelt hin und bricht ein Bein. Da war's vorbei, das Tanzen. So musst es kommen, Jungfer Gans. Das Tanzen ist nicht jedermanns. Lass künftig andere tanzen. Aus dem Jahr 1858.
Ach, wie schön. Das ist ja süß.
Ein süßes Gedicht, ja. Wo die dicke, fette Gans gedisst wird. Aber gut. Süß, ne?
Ja, total schön. Total schön. Ach, Mann.
Finde ich auch.
Aber vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, um aus unserem Pareil vorzulesen.
Ja, genau, weil wir müssen ja erst nochmal erfahren, wie der überhaupt aussieht, der Vogel.
Genau, das hast du ja schon sehr gut zusammengefasst. Und ich möchte jetzt nochmal sagen, dass ich langsam nicht mehr richtig sehen kann, bevor ich jetzt loslege zu lesen.
Wie, meinst du wegen deines Alters oder was nee, meinst
ja,
du?
Ja, wirklich. Ich glaube, ich werde langsam, also ich brauche wirklich eine Brille jetzt. Ja.
Aber ist das so schlimm? Nö, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist für euch schlimm, weil ich jetzt lese. Also, Kiebitz. Guck mal, ich kann das nicht lesen.
Entschuldigung.
Meine Güte.
Entschuldige, dass ich lache. Ich sag dir.
Nee, Vanellus.
Vanellus, Vanellus.
Vanellus. 28 bis 31 Zentimeter. Der häufigste und auffälligste Regenpfeifer der Region. Typische Merkmale, der lange Schopf und die breiten, runden Flügel. Das stimmt, die Flügel sind mir auch aufgefallen. Allgemeiner Eindruck, oben schwarz und unten weiß. Aus der Nähe werden die metallisch grünen Glänzen der metallisch grüne Glanz auf Rücken und Flügeln sowie die rostfarbenen Unterschwanzfedern erkennbar. Beim Männchen im Prachtkleid Kehle und der Latz ganz schwarz, Kehle beim Weibchen mehr oder weniger groß, gesamte Färbung weniger intensiv und Schopf kürzer. Jungvögel und im Schlichtkleid mit weißer Kehle und schuppig gezeichneter Oberseite. Im Flug leicht erkennbar an der Flügelform und dem langsamen, lappigen Flügelschlag. Rufe, Variation der charakteristischen Kiewit, daher auch der Name. Das Männchen beim taumelnden Balzflug, Kichuwit, und wuchtelndes Fluggeräusch. Am Boden, Kiwi, erregt, gedehnt, klagend. Außerdem der, so, Entschuldigung, außerhalb der Brutzeit in großen Trupps, kurzrasige Wiesen, Ackerland mit niedrigem Bewuchs, feuchte Heiden, Sumpfland im Winter und auf dem Zug auch an flachen Gewässern, in Flussmündungen und an flachen Küsten. Boah, tut mir echt leid, aber wie gesagt, ich bin halb blind.
Meine ist nicht schlimm. Ich fand so. Das jetzt in Ordnung.
Okay, also ein wunderschöner Vogel auf jeden Fall.
Ja, total.
Muss man wirklich sagen, diese langen Beine und dann eben dieser Schopf oben. Jeder, ja. der ihn mal googeln will, weil er ihn nicht kennt. Ich war ganz begeistert, als ich den gesehen habe. Sehr, sehr schön.
Und ich muss nochmal, um die Stimmung zu trüben, ich habe nämlich was gelesen in einem Buch von Uwe Westphal. Ja. Ist ja auch ein bekannter Ornithologe.
Und Filmemacher, ja?
Und Filmemacher, ne? Mhm. Genau. Und das Buch heißt Schräge Vögel, Begegnungen mit Rohrdommel, Ziegenmelker, Wiedehopf und anderen heimischen Vogelarten. Da hat er sich so ein paar besondere Vögel, die besonders aussehen, zum Beispiel auch der Kiebitz, rausgesucht. Und beschreibt ganz schön in kurzen Kapiteln die Schönheit, aber auch die Dramatik, also was gerade problematisch ist, was ihnen zu schaffen macht. Mhm. Und da habe ich gelesen zum Beispiel, dass immer mehr Kiebitze aufgrund des Habitatverlusts auf Maisäcker ausweichen, die es gibt. Das heißt, es deutet sich schon so eine erneute Anpassung an, was ja erstmal gut ist, aber dass dort es neue Erhebungen gibt, dass die ganzen Jungen, die dann schlüpfen, verhungern.
Ja.
Weil es einfach dort nichts zu fressen gibt. Das heißt, die verzweifelten Vögel brüten nochmal und die Jungen verhungern. Oder es kommen Marder, Fuchs und auch zum Beispiel der Weißstorch, muss man auch ehrlich sein. Also solche Gewinner der Veränderung in der Landwirtschaft. So. Also leider ein Riesenloser, was das angeht, der Kiebitz.
Ja, aber ich meine, also ich weiß nicht, also jeder, der sich so ein bisschen mit Vogelschutz beschäftigt hat, also der NABU hat ja den Kiebitz schon lange ganz oben auf seiner Liste, hat eigene Seiten auch für Landwirte und Landwirtinnen geschaffen, wo man gucken kann, wie man diesen Vögeln helfen kann, weil es ist dann wirklich so, dass die gibt es ganz schlimme Videos und das ist so ein Symbolvogel dafür geworden, dass die Landwirtschaft einfach in keinster Weise Rücksicht nimmt auf die natürlichen, ich sag mal, Entwicklungen oder die Phasen, die so ein Vogel oder diese Vögel sozusagen durchmachen, und da werden eben die Nester durch Traktoren und was auch immer in einer Sekunde sind da, ich weiß nicht, 4 Junge getötet, abgesehen mal davon, dass sie auch nichts zu essen finden. Ganz kurz zu Ende, für alle, die sich dafür interessieren, weil beim NABU gibt es über den Kiebitz sehr, sehr viel zu lesen, und man kommt auch sehr, sehr schnell zu den Plattformen, die zum Beispiel Lapwing Conservation, so heißt der im Englischen, .org, also .org, wo ganz, ganz viel auch mit Landwirten und über Programme, die EU-weit laufen und so, versucht wird, diesen Vogeln zu helfen. Als Symbol für ganz viele andere Arten.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du sagst, die Landwirtschaft, das ist, glaube ich, er ist ein Verlierer dieses Systems. Mhm. Ich habe aber auch viel gelesen über diese Projekte. Es gibt auch Filme und auch Beiträge im Regionalfernsehen, in verschiedenen dritten Programmen dazu, dass die Landwirte, dass es auch viele Landwirte gibt, damit meine ich jetzt die Personen und nicht das System, die einmal aufgeklärt bereit sind zu helfen.
Ja.
Also das gibt es eben auch, weil viele Landwirte tatsächlich auch so ein bisschen überrollt wurden von den Veränderungen und dann aber merken, es gibt irgendwie, weil es sind ja auch sehr traditionsbewusste Menschen oft, und die dann trotzdem sagen, oh, wir wollen was dafür tun, dass diese Vögel irgendwie parallel mit uns leben können. Es ist natürlich auch wahr, dass es Programme gibt, die dann die Landwirte entschädigen, was natürlich toll ist, so, weil das bedeutet dann wiederum, dass die Landwirte da eher im Boot sind. Und da gibt es auf jeden Fall interessante Sachen. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es auch Kiebitze, obwohl das nicht die typische also ist eben nicht in Norddeutschland, und da gibt es ganz wenige noch, und da gibt es ein ganz tolles Schutzprojekt auch, wo wirklich die, ich weiß nicht, ob es der NABU ist oder ein anderer Verein, loszieht und die Nester richtig beschützt, also macht richtig Draht drum,
ja,
dass die Vögel nur von oben rein können. Und da geht es einmal um die Landwirte, na klar, aber da würde auch ein kleines Fähnchen reichen, das gibt es auch oft, aber es geht eben auch um Fuchs und Marder und so.
Richtig,
genau. Und das finde ich spannend, weil da würde man denken, das ist ja auch Natur, ne? Wenn der Marder sich oder der Fuchs, aber es ist eben nicht so einfach, weil die einfach anders umgehen mit dem menschenverschuldeten, mit den menschenverschuldeten Veränderungen. Das heißt, am Ende ist der Mensch hat doch verantwortlich für diese Veränderungen, und wenn der Fuchs damit besser klarkommt, kann man meiner Meinung nach schon den Kiebitz auch vom Fuchs schützen. So.
Ja, das liegt natürlich auch an den Zahlen. Also ich meine, die sind irgendwie 88% zurückgegangen von 1992 bis 2016.
Muss man sich mal vorstellen.
Überleg mal, das sind 24 Jahre und 88% des Bestandes. Also das sind also wirklich besorgniserregende Zahlen. Das ist
quasi mein Leben.
Genau. Und,
in 24 Jahren, Entschuldigung.
Ja, und es gab Millionen, und jetzt gibt es zwischen 42.000 bis 67.000 Brutpaare.
Genau, und deswegen ist auch da jetzt wirklich, also es ist wirklich, wirklich, wirklich an der Zeit, was zu tun. Es ist eben kein schleichender Rückgang wie bei vielen Arten, sondern der Kiebitz ist, wie du schon gesagt hast, so eine Symbolart dafür, dass es ruckzuck gehen könnte, dass er ausstirbt, und zwar weltweit. Ich habe gelesen, dass er jetzt auch weltweit auf der Roten Liste gelistet wird, und lange Zeit war das nicht so. Es ist ja oft so, dass die in Deutschland geht es denen schlecht, aber dafür geht es denen meinetwegen irgendwo in der Ukraine noch super gut. So, aber der Kiebitz ist weltweit jetzt wirklich gefährdet, und da ist natürlich sind solche Projekte Gold wert, weil da geht es dann wirklich ums blanke Überleben.
Absolut, das und dann vielleicht in langer Sicht auch mal einfach ein Besinnen darauf, woher wir kommen und was für unsere Nutztiere sowohl als für die natürliche Welt eine Verbesserung wäre. Und auch für uns am Ende. Also jetzt vielleicht mal zu einem erfreulicheren Thema. Ich habe mich ein wenig umgehört und geguckt, was gibt es denn über diesen Vogel? Und er heißt ja Lapwing im Englischen. Er heißt auch Peewit, aber Lapwing ist, glaube ich, geläufiger. Und Lapwing. Und ich traue mich nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, Lap kommt wie auch von diesem Flug, von dieser Art, wie er fliegt.
Ja, würde ich auch sagen.
Oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Und da habe ich so einiges entdeckt, wunderbare Sachen, einen Elektrosong, aber ich möchte auf einen Folksong zu sprechen kommen, und zwar von Bert Jansch. Sagt er dir was?
Nein.
Ja, mir hat er auch nichts gesagt. Das ist ein Schotte, und der gilt als einer der Vorreiter des Folks und wurde irgendwie zu den besten Gitarristen weltweit, in den besten 100 Gitarristen weltweit vom Rolling Stone gewählt und macht wunderschöne Folkmusik, ist leider nicht mehr am Leben, ist gestorben, ich glaube 2011 an Krebs. Und der hat ein ganzes Album über Eversets gemacht, und es sind Säbelschnäbler im Deutschen.
Ach, kenne ich. Das sind
Kennst
auch Wartvögel.
Ja, genau.
Nee, aber ich kenne Säbelschnäbel, die sind schwarz-weiß.
Ja, also unter diesem Album hat er dann eben über verschiedene Vögel was gemacht. Also unter anderem über den Lapwing, aber auch über den Kingfisher, Osprey, Kittiwake, die kenne ich jetzt alle nicht. Aber er kommt ja aus Schottland, da sind viele Moore. Ja. Du kannst dir vorstellen, was für Vögel da leben. Und unter anderem, wie gesagt, eben dieses Lied über den Lapwing gemacht, das aber komischerweise nicht mit Gitarre, sondern mit Klavier ist. Und wunderschön. Und ich kann jedem dieses Album Eversets, ich habe ein Lied auf unserer Gut zu Vögel Playlist schon draufgetan, empfehlen. Ich war begeistert. Und für dich, Philipp, der
das keine Ahnung von Musik hat.
Nee, das Cover, das musst du dir angucken, das ist so schön. Also das wird bis heute gesammelt, diese Zeichnungen von dem Cover. Das musst du dir angucken. Also ganz,
wir können
ganz
das
toll.
Ja mal posten bei Instagram.
Genau, das sollten wir machen, weil das auf ganze Album ist wirklich, wirklich schön. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert über ihn. Und er ist ja, also wie gesagt, gilt als eine Legende, aber ist eben nicht so bekannt. Und warum das ist, kann ich nicht genau sagen.
Vielleicht wird er jetzt bekannter, weil wir ihn jetzt alle hören werden.
Es könnte sein, dass er durch uns jetzt wieder Weltruhm erfährt.
Das wäre schön. Sag mal, bevor du das Lied anmachst, ne, wollen wir eine neue Art ziehen?
Ja, müssen wir unbedingt. Warte, ich muss das mal hier zur Seite legen. So. Okay, leg los. Ich bin soweit.
Stopp.
Rauchschwalbe.
Oh, das ist gut, weil jetzt kurz vorm Abzug hier.
Ja,
eigentlich müssen wir direkt nachlegen, damit ich die noch angucken kann.
Och Mann, und was lieben wir sie? Wir lieben wir lieben Schwalben, ne? Kann das man doch so sagen. Da freue ich mich. Vielleicht heule ich dann ein bisschen, ja, ne?
Müssen wir aber wirklich vielleicht uns ranhalten und schon bald die neue Folge aufnehmen, weil es ist natürlich nicht, wenn die schon weg sind, weil dann muss ich dann
und dann müssen nicht. Wir dann heulen wir nur eine halbe Stunde, genau. Müssen dann die Zuhörer sich das anhören. Genau.
Nee,
das darf nicht sein. Das darf nicht sein.
Und jetzt möchten wir das Kiebitz-Lied hören, Antonia.
Ja, es geht jetzt los. Einen Moment. Und los! Tschüss.
Tschüss.